Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend und willkommen zu einem Sportgespräch, in dem Schimpfwörter fallen werden. Das ist nicht unbedingt schön, aber es lässt sich nicht vermeiden, denn es geht um die Fußball-Fankultur in Deutschland und um die hat es in der vergangenen Woche viele Diskussionen gegeben, wegen Schimpfwörtern, vor allem wegen einem Schimpfwort. Hurensohn. Mit dieser Beleidigung wurde Hoffenheims Geldgeber Dietmar Hopp bedacht in diversen Stadien, was beim Spiel Hoffenheim gegen Bayern fast zu einem Spielabbruch geführt hat. Und seitdem läuft die Diskussion. Was dürfen Fans im Stadion und wo sollte der Deutsche Fußballbund die Grenze ziehen? Und diese Frage hätte ich auch sehr gerne jemandem vom DFB hier und jetzt gestellt. Der DFB wollte sich aber nicht stellen. Anders die Fans und deswegen begrüße ich jetzt zugeschaltet aus Freiburg zum einen die Fananwältin Angelika Fumaniak. Guten Tag.
Hallo.
Und außerdem Helen Breit, Sprecherin des Fanzusammenschlusses Unsere Kurve, auch an Sie einen guten Abend.
Guten Abend.
Und Frau Breit, an Sie geht die erste Frage, die ich ja gerade schon aufgeworfen habe in der Anmoderation. Gehören Beleidigungen zur Fußballkultur dazu?
Na, zumindest solange ich zum Fußball gehe, habe ich kein einziges Spiel ohne Beleidigung erlebt. Das sind ja verschiedene Fragen, die man besprechen müsste dabei.
Dann stelle ich die Frage anders. Also wir stellen einmal faktisch fest, ja, im Moment gehört es dazu. Sollte es dazu gehören?
Ich fand, was vor kurzem gesagt worden ist, sehr richtig. Fußball muss, glaube ich, immer das Ventil sein dürfen für Emotionen. Und auf den Rängen lebt man Emotionen pur beim Fußballspiel. Ich glaube, das ist das, was Menschen dorthin zieht. Und tatsächlich ist es dann, glaube ich, ein schwieriger Grad, dort immer nur so korrekt wie möglich zu sprechen. Und ich würde lieber anstatt über gehören Allgemeinbeleidigungen dazu, drüber sprechen, gehören zum Beispiel diskriminierende Beleidigungen dazu. Und da gibt's unfassbar viel gutes Engagement in den Fanszenen, Begrifflichkeiten aus dem Vokabular zu streichen. Und wenn man darauf schaut, sieht man, das ist ein Prozess von vielen, vielen Jahren, von vielen, vielen Menschen, der dann nachhaltig wirkt. Und ich glaube nicht, dass man durch Sanktionen oder Maßnahmen wie am Wochenende irgendeinen Einfluss auf Entwicklung des Sprachgebrauchs nehmen kann in Fankultur.
Wo genau verläuft denn dann die Grenze? Also was ist erlaubt und wo ist es dann nicht erlaubt? Machen wir es mal ganz konkret. Also so wie ich es verstanden habe, gehört zum Fußball dazu, dass wenn man einzeln auf der Tribüne steht und man sich über jemanden aufregt, dass dann da Beleidigung rausrutscht. Was ist mit organisierten Schmähgesängen zum Beispiel, wo das Wort Hurensohn drin vorkommt? Okay oder nicht okay?
Also ich persönlich mag das Wort Hurensohn nicht und ich verwende es in meinem persönlichen Sprachgebrauch nicht. Ich halte es für legitim, dass Menschen in Sprechchören ihrer Wut Ausdruck verleihen möchten und dass sie das auch können. Und ich glaube, da ist manchmal alles auch im Fußball ein bisschen verkürzt. Also Spruchbänder haben nicht so viel Platz. Langwierige Rufe, die ein Thema fundiert aufarbeiten, sind eher schwierig zu hören in Stadien. Und ich glaube, dann bedienen sich Menschen solchen Rufen. Und ich glaube, man muss aber auch sehen, dass nicht die Fankultur der letzten 30 Jahre davon gekennzeichnet war, dass alle Menschen immer Hurensohn rufen. Sondern jetzt ein spezifischer Fokus darauf. Es ist eine Begrifflichkeit, die viele anstößig finden. Man könnte darüber sprechen, warum es ein sexistisches Wort ist. Diese Diskussion wird ja gar nicht geführt. In dem konkreten Kontext haben Menschen für sich gesagt, sie möchten jemand abwerten und das tut man bekannterweise mit Beleidigung.
Hm. Frau Fumaniak, Sie sind Fananwältin. Was ist denn, wenn ich jetzt als Fan im Stadion bin, was ist denn erlaubt? Weil Beleidigung ist ja tatsächlich ein Straftatbestand. Das heißt, wenn ich da so ein Wort benutze, mache ich mich ja möglicherweise strafbar. Wo ist da sozusagen die juristische Grenze?
Ja, das ist völlig richtig, dass Beleidigung ein Straftatbestand ist. Und in der Tat, ich verteidige als Rechtsanwältin auch sehr häufig und sehr regelmäßig Fußballfans, die wegen Beleidigung angeklagt sind oder angezeigt wurden. Die Grenze.
Darf ich da einmal fragen, wer zeigt da an? Wer muss da anzeigen?
Also ich kenne es überwiegend aus dem Kontext Polizeibeamte, dass Polizeibeamte Fans anzeigen, weil sie sich beleidigt fühlen, wenn in einer Auseinandersetzung oder in einer etwas turbulenten Situation mal das eine oder andere Wort hin und her geht. Da muss man vielleicht dazu wissen, dass Beleidigung einen Strafantrag voraussetzt. Also das bedeutet, nur wenn der Betroffene das gerne möchte, kommt es überhaupt zu einem Strafverfahren. Einfach so verfolgt der Staat eine Beleidigung nicht. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, um den es in der aktuellen Diskussion geht. Die Helen Breit hat ja gerade geschildert, und das kann ich nur bestätigen, dass es eigentlich kein Fußballspiel ohne Beleidigung gibt. Und die Frage ist immer, fühlt sich jemand davon so betroffen, fühlt sich jemand davon so verletzt, dass er gerne möchte, dass es dann auf die staatliche Verfolgungsschiene gelangt. Was dann erlaubt und zulässig ist, das ist in der Tat ein sehr weites Feld. Ich will da jetzt nicht allzu weit ausholen, aber ich glaube, die Diskussion um das Urteil des Landgerichts Berlin im Fall Künast hat ein bisschen gezeigt, wie problematisch das in der Tat auch ist. Ich meine, man muss Beleidigung immer ein Stück weit auch kontextabhängig sehen. Und da geht es mir so, ebenfalls wie der Helen Breit, ich persönlich benutze das Wort Hurensohn nicht. Ich spreche mich da sogar sehr deutlich immer dagegen aus, wenn ich das höre, auch im Fußballkontext. Aber ich glaube, wir müssen einfach festhalten, es ist ein absolut üblicher Begriff im Fußballumfeld. Und eben nicht nur, sage ich jetzt mal, im Zusammenhang mit der Beleidigung von gegnerischen Fans, von gegnerischen Spielern, sondern oft auch eben untereinander. Also da werden zum Teil auch die eigenen Spieler in Anführungszeichen beschimpft, du Hurensohn, lauf mal schneller, mach das Tor, oder in dem Zusammenhang. Und ich würde behaupten, dass in diesem Fußballkontext halte ich den Begriff für nicht wirklich zwingend so schlimm, dass ich den als strafrechtlich relevant sehen möchte. Oder ich habe es in einem Interview neulich mal so formuliert, ich meine, da könnte man sogar eine gewisse Sozialadäquanz drin sehen. Also sprich, den Begriff als so normal in Anführungszeichen in dem Umfeld jedenfalls einschätzen, dass da eigentlich keine strafrechtliche Verfolgung hergehört.
Soweit also die strafrechtliche Verfolgung. Jetzt wissen wir, dass Strafrecht nicht gleich Verbandsrecht ist. Hat der DFB nicht trotzdem dann ein gutes Recht zu sagen, wir möchten bei Spielen oder auch die von der DFL ausgerichtet werden, wir möchten keine Beleidigung, was auch immer die Beleidigung ist, in unseren Stadien hören?
Es wäre doch die spannende Frage, ob das dann für alle Seiten gilt. Also ich habe jetzt in der letzten Woche viel vernommen, dass auf Beleidigung mit Beleidigung reagiert worden ist. Und zwar,
Sie spielen da an auf Herrn Hopp, der Idioten gesagt hat.
Und nicht nur Herr Hopp. Also es haben viele gesagt, Chaoten, Idioten, Menschen, mit denen man nicht sprechen kann. Also ich glaube, da gibt es ein Sammelsurium an Begriffen. Die müsste man ja dann genauso zur Verhandlung stellen. Es gibt Gesänge gegen ehemalige Spieler und die Spieler sagen, ja, ist ja nicht so schlimm, gehört ja irgendwie dazu. Also ich glaube, man kann dieses Thema, das jetzt aufgerufen worden ist, nicht einseitig betrachten, sondern wenn man über Regeln sprechen wollte, dann würde ich als allererstes einfordern, dass diese Regeln dann aber auch bitte für alle gelten und auch bei allen gleichermaßen hingeschaut wird.
Das Gefühl haben Sie nicht?
Das Gefühl habe ich nicht, nein.
Warum nicht?
Weil wenn wir über Menschenverachtung sprechen, dann könnten wir andersrum positiv gesagt zum Beispiel über Menschenrechte sprechen. Und dann sehe ich, dass Menschenrechte durch Katar, aber auch andere Kontexte, da Kooperationen stattfinden, wo Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Und dann ist ja sozusagen ein Problem, das jetzt ja aufgetaucht ist, ist, ich glaube, durchaus, dass eine legitime Position ist, dass Verbände sagen, wir möchten mal darüber sprechen, was wir im Fußball haben möchten. Da wäre aber das Wir sollte ja Fans mit einschließen. Das heißt, ich stelle nicht erst Regeln auf und sage danach, vielleicht können wir noch mal einen Dialog darüber gehen, sondern ich müsste das ankündigen und irgendwie erklären, dass ich den Eindruck habe als Verband, dass wir das neu justieren müssen und dann könnte ich darüber sprechen, wie das denn möglich wäre. Und das wäre der Fall, wenn man eine wirkliche Veränderung haben will. Und es liegt einfach den Eindruck nahe, was jetzt in der vergangenen Woche passiert ist, dass eben nicht das Ziel war, den Fußball in Anführungsstrichen besser zu machen, weil ich immer noch in Frage stellen will, ob er dadurch besser wird, wenn man keine Beleidigung mehr benutzt oder ob man woanders anfangen müsste, Stichwort Korruption etc.
Dann werfe ich da vielleicht gleich nochmal was ein. Wie sehr der DFB mit zweierlei Maß misst, was die Beleidigungen angeht, zeigt für mich ganz exemplarisch ein kleiner Punkt, als vor wenigen Tagen das Spiel Schalke gegen Bayern München war, gab es im Vorfeld eine Absprache wohl unter den Vereinen mit dem DFB zusammen, was denn toleriert werden soll. Und da kam dann wohl das Ergebnis raus, dass wenn Herr Hopp als Hurensohn beleidigt würde, dass dann der Drei-Punkte-Plan, über den wir wahrscheinlich nachher auch noch reden werden, zum Tragen kommt. Wenn aber Beleidigungen gegen Manuel Neuer mit genau diesem Wort, nämlich Hurensohn, kommen, das sei unproblematisch, weil der sei es ja gewöhnt. Und da wurde das sozusagen als sozial adäquat im Fußballkontext betrachtet.
Ich wollte gerade sagen, das haben Sie ja aber auch gerade gesagt, dass das ja in Ihren Worten sozusagen sozial akzeptierter ist als jetzt eine Beleidigung gegen einen Fußballmäzen, der ja nun deutlich gemacht hat, dass er nicht beleidigt werden möchte im Stadion.
Naja, aber genau da meine ich, da haben wir eben dieses Dilemma oder das Problem. Und da wird es einfach unscharf zum einen und zum anderen, wie ich bereits erwähnt habe, meine ich, der DFB misst da mit zweierlei Maß. Wenn er der Auffassung ist, dass Hurensohn eine Beleidigung ist, dann finde ich, dann muss das klargestellt werden, dass es wenn, dann für alle gilt. Und dann kann man sich nicht rausmogeln und sagen, Spielabbruch, wenn der eine beleidigt wird auf diese Art und Weise, aber kein Spielabbruch, wenn jemand anders beleidigt wird. Dann muss man sich schon entscheiden und sagen, wir wollen das einfach gar nicht haben, wir wollen einen völlig cleanen Sport. Und an dem Punkt sind wir nicht. Und ich meine, dass die Intentionen, die hinter dieser wilden Aktivität des DFB im Moment steckt, die halte ich alles andere als für besonders integer und besonders lauter, sondern ich meine, da geht es tatsächlich darum, was durchzusetzen, was im Fußball schlicht und einfach nichts verloren hat. Nämlich, es geht hier darum, einen Mäzen, den man hofieren möchte, den man unterstützen möchte, dem sozusagen den Weg zu bereiten, dem gut tun zu wollen. Aber das hat aus meiner Sicht überhaupt nichts damit zu tun, dass man sich wirklich ernsthaft darum bemüht, das Problem, das es im Fußball ja gibt, von Sexismus, von Diskriminierung, von Rassismus wirklich ernsthaft anzugehen.
Da hält der DFB ja gegen, dass das jetzt ab sofort passieren wird und dass man ja auch tatsächlich selbstkritisch zugegeben hat, dass das in der Vergangenheit nicht passiert ist und dass man aber ja an irgendeinem Punkt dann loslegen musste und man hat halt beschlossen, dass es das vergangene Wochenende gewesen ist. Beziehungsweise hat der DFB ja auch an einer Stelle gesagt, dass man nach dem rassistischen Anschlag in Hanau, wo es ja gesellschaftlich eine Diskussion gab, was Worte auch womöglich für Taten nachziehen können, dass man dann gesagt hat beim DFB, okay, wir als großer Sportverband, wir als ein Verband, der dann ja auch eine gewisse Vorbildfunktion dann auch auswirkt oder ausüben kann über das, was auf den Plätzen passiert, wir sagen, wir möchten halt solche Worte nicht haben oder wir möchten auch nicht, dass ein Clubgeldgeber in einem Fadenkreuz dargestellt wird. Ist das so gesellschaftlich schlecht, was der DFB da macht?
Nein, man muss jetzt ja nochmal differenzieren. Also wenn ich die Meldungen richtig verstanden habe, die jetzt vom DFB nochmal rausging, haben sie ja sehr unterschieden zwischen Beleidigung und, wie sie es genannt haben, personifizierte Gewaltandrohung, zum Beispiel Fadenkreuz. Und da hat der DFB jetzt ja herausgestellt, dass es Beleidigungen nicht darunter fallen, unter den 3-Stufen-Plan oder andere Regulierungen. Und wenn Sie den Kontext mit Hanau ansprechen, ich glaube, da haben ja viele Fans auch sehr sensibel reagiert und das auch als Vorwurf verstanden, sozusagen, dass man selbst an einer Bagatellisierung dieses dramatischen Anschlags, dass man das selbst in Kauf nehmen würde. Und ich hätte mir gewünscht, dass man nach dem Gladbach-Spiel, statt es in unmittelbaren Kontext zu stellen und eine Intention zu unterstellen, dass das damit gemeint war, tatsächlich durch Gespräche auf Fernsehen zugegangen wäre und deutlich gemacht hätte, in welchem Kontext es gesehen werden kann aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklungen und dafür Sensibilität geworben hätte. Weil für mich haben sich sehr viele Fernsehen schon über viele Jahre und auch länger, als dies bei manchen Vereinen und bei den Verbänden teils der Fall war, sehr sensibel gezeigt. Und in dem Fall kann man sicherlich selbstkritisch sagen, hat man diese Verbindung nicht hergestellt im Vorhinein. Aber es hätte eine Woche Zeit gegeben, darüber zu sprechen, wie man das erreichen kann, dass da sozusagen in Anbetracht der gesellschaftlichen Situation auf eine Symbolik verzichtet wird, die es eben seit 2008 gibt. Also da werden ja ein paar Dinge sozusagen in den Zeitschienen überlagern sich. Und gleichwohl ist dieses Fadenkreuz, wurde herausgeholt, um auf die Kollektivstrafe gegen Dortmund hinzuweisen. Und damit war es ein anderer Kontext. Und dann haben sich Kontexte überschnitten. Und das ist ja eine sehr komplizierte Lage. Und ich glaube, komplizierte Lagen kann man nicht lösen, indem man einfache Antworten und statt Antworten sogar einfach nur Regeln aufstellt, anstatt ins Gespräch miteinander zu gehen.
Und ich möchte wirklich auch noch mal auf einen Punkt zurückkommen, den wir vorher schon mal angesprochen haben, nämlich die, ja, ich sage jetzt wirklich mal Scheinheiligkeit des DFB. Natürlich finde ich es wünschenswert, dass alles unternommen wird, dass es in Stadien nicht zu rassistischen Vorfällen kommt, dass es nicht zu sexistischen und diskriminierenden Vorfällen oder auch homophoben Vorfällen kommt. Finde ich völlig in Ordnung, da gehe ich völlig einig mit. Aber wenn wir gleichzeitig einen Verband haben, der sich mitschuldig macht der schlimmsten Menschenrechtsverletzungen, indem er nämlich Katar hofiert oder auch Vereine, die dort ihre Trainingslager abhalten und so weiter und so weiter, dann finde ich, dann muss man sich schon ein paar Fragen gefallen lassen. Und sehr schön hat es für mich jetzt am Wochenende, ich glaube in München war es, eine Fankurve zum Ausdruck gebracht. Die hatten eine Spruchbandaktion und da stand drauf, wen müssen wir beleidigen, damit ihr das europäische Grenzregime zur Sprache bringt. Und daran wird für mich extrem viel deutlich. Die Fans sind extrem sensibel. Die Fans haben gerade jetzt am Wochenende sich ganz extrem damit auseinandergesetzt, wo im Fußball alles im Argen liegt. Und ich meine, da sind wir wirklich an allerletzter Stelle bei ein paar Beleidigungen, sondern da sind wir an erster Stelle bei Korruption, da sind wir bei Menschenrechtsverletzungen, da sind wir bei Geldverschiebungen, da sind wir bei allen möglichen gravierenden Punkten und dann kommen irgendwann die Beleidigungen. Und die Fans haben das sehr klar differenziert, die haben das sehr klar auch thematisiert und das tun sie übrigens seit Jahren. Nur bislang wurden sie nicht gehört und ich finde es eigentlich sehr traurig, dass es jetzt erst dieser Vorfälle bedurfte, damit all diese Themen überhaupt mal diskutiert werden, damit sich da überhaupt mal jemand mit befasst. Und von dem her, das klingt jetzt etwas provokant vielleicht, aber von dem her könnte man vielleicht sagen, hatte das auch durchaus was Gutes, diese Hurensohn-Aktionen jetzt im Kontext mit Herrn Hopp.
Das heißt, man muss als Fan beleidigen, um Aufmerksamkeit zu kriegen.
Naja, das ist die Botschaft, die gesendet wird. Und ich glaube, da sind jetzt alle gefragt, ob sie in Zukunft andere Botschaften senden möchten. Also es gibt über eine lange Zeit eine kritische Auseinandersetzung. Es gab eine sehr sachliche Auseinandersetzung mit Hoffenheim. Und wir sprechen jetzt immer über Hoffenheim. Wir müssten vielmehr auch über Rasenballsport Leipzig sprechen. Auch da gab es eine sehr, sehr differenzierte sachliche Auseinandersetzung. Es gibt unfassbar viele Papiere zur fortschreitenden Kommerzialisierung, zu einer Eventisierung des Sports, auf der anderen Seite für sozialverträgliche Eintrittspreise etc. pp. Und wenn ich Menschen aber das Gefühl gebe, wenn sie sich sehr fundiert und lange und sachlich äußern, dann tue ich das ab, weil dann habe ich keine breite Öffentlichkeit, die da einen Druck erzeugt. Was ist denn dann die Alternative? Dann ist die Alternative, ich spitze immer weiter zu, werde immer provokanter. Und jetzt hat das Wochenende, das vergangene Jahr gezeigt, dann werde ich gehört. Und wenn ich dem entgegensteuern will und nicht die Botschaft senden will, je krasser ihr seid, desto eher achtet mal jemand auf euch. Dann wären jetzt in meinen Augen auch Medien gefragt, aber Vereine gefragt, die Verbände gefragt, sich ernsthaft mit allen Themen rund um Fankultur und Fanbelange auseinanderzusetzen, es nicht kurzfristig zu tun, sondern langfristig zu tun und es auf der Agenda ganz weit nach oben zu setzen und nicht als teils ärgerliches Randthema, mit dem man sich halt irgendwie auseinandersetzen muss, zu betrachten, sondern Fußball-Fankultur ist nicht Beiwerk vom Fußballspiel, sondern ein Teil des Fußballspiels in Deutschland.
Ist der DFB aus Ihrer Sicht denn dafür ein verlässlicher Partner im Moment, um zu erarbeiten, was Fankultur ist und was nicht?
Ich glaube nicht, dass der DFB erarbeiten kann, was Fankultur ist und was nicht. Es gibt Fankultur in Deutschland, es gibt sie sehr, sehr lange. Und der DFB wäre gut beraten, sich mehr damit auseinanderzusetzen, was Fankultur ausmacht, welche Facetten Fankultur hat und noch viel mehr und viel interessierter zu fragen und verstehen zu lernen. Und wenn ich dann verstanden habe und im Gespräch war und auch in den unterschiedlichen Ausprägungen von Fußball-Fankultur, dann kann man sich darüber austauschen. Aber ich glaube nicht, dass man von oben nach unten Fußball-Fankultur definieren, geschweige denn herstellen kann. Das ist ein Prozess, der von unten passiert.
Aber da höre ich raus, dass der DFB dieses Zuhören aus Ihrer Sicht nicht praktiziert im Moment.
Also ich bin selbst für unsere Kurve in der AG Fankulturen seit 2015. Das war anfangs ein institutionalisierter Dialog. Dann haben wir uns irgendwann darauf verständigt, dass es ein Beratungsgremium ist, das sozusagen verschiedene Perspektiven auch aus der professionellen Fanarbeit, aber auch von drei Fanorganisationen, DFB und DFL, zur Verfügung stellen. Aber wer dort nicht am Tisch sitzt, sind Ultragruppen oder Vertreter von anderen Gruppen.
Warum nicht? Warum sitzen die Ultras nicht am Tisch?
Weil vor 2015 gab es eine andere beim DFB angesiedelte AG Fanbelange und dort sind alle Fanorganisationen geschlossen ausgetreten, weil mit diesem Dialog, diesem Austausch nichts erreicht worden ist.
Können Sie das ausführen? Was wollen die Ultras? Also, weil im Moment gibt es ja, wie Sie ansprechen, die Ultras sitzen sozusagen nicht am Tisch, sondern schicken wir jetzt auch in dieser Woche ihre Standpunkte raus, noch garniert mit einem hinten raus Fick dich DFB. Was muss passieren, damit diese Ultragruppen sich wieder mit dem DFB und der DFL an den Tisch setzen?
Ich kann für keine Ultragruppe sprechen, ich kann aber in einer Außenperspektive in Anführungsstrichen sagen, dass ich glaube, der DFB muss Glaubwürdigkeit wieder aufbauen. Das hatten wir 2017 mit der Aussetzung der Kollektivstrafen, ist da ein ganz zartes Pflänzchen Stück für Stück minimal gewachsen. Das haben viele nicht geglaubt. Viele haben gedacht, das wird doch gleich wieder zurückgenommen, das ist ja nur ein Wort. Und ich finde es interessant, es wird als Wortbruch bezeichnet, dass die Kollektivstrafen sozusagen wieder eingesetzt werden als Mittel. Und das bedeutet oder setzt ja voraus, dass man dem Wort Glauben geschenkt hat. Und das war ein wahnsinnig wichtiger Schritt. Und jetzt haben wir aber erneut eine Situation, in der viele Menschen sagen, jetzt wurde das Wort gebrochen, dieses zarte Pflänzchen ist wieder zerstört. Und ich glaube, wir alle wissen, dass wenn was ganz langsam Stück für Stück minimal aufgebaut worden ist und es dann wieder zerstört wird, dauert es umso länger, das wieder aufzubauen. Und der DFB muss sich erstmal Glaubwürdigkeit erarbeiten.
Das heißt, der erste Schritt wäre, Kollektivstrafen ein für alle Mal abzuschaffen oder das nicht nur zu sagen, sondern auch irgendwo schriftlich festzulegen? Oder wie kann jetzt ein DFB Vertrauen aufbauen?
Absolut. Also wir haben das als unsere Kurve schon direkt nach der Rücknahme der Bewährungsauflage auch formuliert. Wir haben gesagt, wenn das Wort nicht reicht, dann muss es grundsätzlich werden. Und das bedeutet, die DFB-Rechts- und Verfahrensordnung muss entsprechend angepasst werden. Und jetzt wurde ja viel zitiert, das ist nur ein Ultima Ratio, aber dieses Ultima Ratio ist auch nicht ausgestaltet. Also was ist ein Ultima Ratio? Wir haben jetzt am Wochenende im Vergangenen gemerkt, da gibt es sehr unterschiedliche Perspektiven dazu, wann welche Grenzen überschritten sind oder nicht. Und so wie ich das verstehe, auch bezogen auf Kollektivstrafen, beziehen die sich eigentlich auch auf massive rassistische, diskriminierende Vorfälle. Ich stelle mir das als Szenario vor, und so hat das DFL-Präsidium ja auch in der Klammer beschrieben, wenn ein ganzer Block sozusagen das Fußballspiel einfach nur für rechte Propaganda nutzt, ja, und das Fußballspiel instrumentalisiert und dass alle anderen Maßnahmen überhaupt nichts geholfen haben und man sagt, man will das Fußballspiel nicht als Plattform bieten für eine menschenverachtende Politik, dann wäre das ein Szenario, wo ich glaube, dass zumindest Menschen besser verstehen könnten, dass das ein allerletztes Mittel sein kann, das nie Probleme löst tatsächlich, aber das dann sozusagen die Plattform entziehen würde.
Aber ist nicht genau das passiert, dass über viele Jahre hinweg menschenverachtend aus dem Dortmunder Block gegenüber Herrn Hopp da skandiert wurde mit Fadenkreuz seit vielen Jahren und es gab immer Geldstrafen und Warnungen und es gab einfach kein Mittel und die Dortmunder haben immer weitergemacht.
Also wenn man über jetzt Sportgerichtsbarkeit spricht, ja erstmal sehen, da gibt es nur ein Verhältnis zwischen Vereinen und Verband. Das heißt, da ist kein Fan sozusagen selbst involviert, sondern die Basis ist Verband und Verein. Ich hätte es wichtig gefunden, sehr viel mehr in Prävention zu investieren, würde ich überall sehen. Aber jetzt auch direkt in diesem Konflikt hätte man vielleicht deutlich mehr Gespräche führen müssen, deutlich mehr investieren müssen. Und wir hätten jetzt 12 Jahre Zeit gehabt dafür. Und mein Eindruck ist, dass auch die Betroffenheit sich verändert hat. Also auch jetzt auch aus dem Freiburger Block kamen am Anfang sehr deutliche Botschaften gegen Dietmar Hopp. Ich glaube auch, dass Dietmar Hopp als öffentliche Person agiert und ich mache da durchaus einen Unterschied, ob eine öffentliche Person vehement kritisiert wird oder ob eine zum Beispiel ganze Menschengruppe, die auch nur in Anführungsstrichen eine Gruppe ist, aufgrund eines Merkmals herabgesetzt wird. Also da würde ich immer noch einen Unterschied machen.
Sie haben gerade gesagt, man muss immer sprechen und Sie haben auch eine Forderung formuliert, was der DFB tun muss, um einen Schritt zuzumachen auf die Fans. Was können die Fans machen, um einen Schritt auf die Verbände zuzugehen?
Die Angebote anhören. Ich glaube, wenn Schritte gemacht werden, zu versuchen, ob man nochmal eine Art Vertrauensvorschuss bieten kann. Das halte ich aber aktuell für völlig unrealistisch, weil so viel Porzellan zerbrochen ist in der letzten Woche, wo selbst ich ratlos bin und ich bin tatsächlich ein sehr optimistischer Mensch, wie man das jetzt alles wieder kitten kann, damit ein Aufeinanderzugehen möglich ist. Deswegen würde ich sagen, aktuell sehe ich die Verantwortung bei den Verbänden, Glaubwürdigkeit wiederherzustellen, nicht nur Selbstkritik zu üben, sondern sie auch in Taten umzusetzen, dieses vergangene Wochenende aufzuarbeiten und zwar richtig aufzuarbeiten und auch wieder zur Verfügung zu stellen und permanente Gesprächsangebote machen und nicht immer von einer Minderheit zu sprechen, die im Stadion ist, die man irgendwie haben will, weil sie dann gut für den Verkauf ist, aber man will sie irgendwie auch nicht haben, wenn sie anstrengend wird, sondern da würde ich sagen, müssen die Verbände zeigen, dass sie ein ernsthaftes Interesse haben mit allen Menschen im Stadion und damit explizit auch mit aktiven Fans, mit Ultragruppen ins Gespräch zu kommen und sie bereit sind, dafür viel Zeit und auch Energie in Kauf zu nehmen, kreative Angebote zu machen.
Frau von Maniak, wie sehen Sie das? Ist es tatsächlich nur die Verantwortung von den Vereinen und gar nicht von den Fans, da vielleicht Signale zu schicken, dass man verstanden hat, dass man vielleicht an manchen Stellen auch mal überdreht hat und dass man vielleicht zurückkommen sollte zu einem Dialog?
Ich glaube, man muss wirklich die ganze Entwicklung des Konflikts sich genauer betrachten. Und dieser Konflikt, der fängt eben nicht am letzten Wochenende an, sondern der hat sich in wahrscheinlich Jahrzehnten oder zumindest in den letzten 10 bis 15 Jahren hat er sich hochgeschaukelt. Und wenn man sich diesen Zeitraum anschaut, dann sieht man, dass es unfassbar viele Versuche auch von Seiten der Fans gab, mit extrem seriösen, mit konstruktiven Ideen und Plänen auf den DFB und überhaupt die Verbände zuzugehen. Ich möchte ein Stichwort erwähnen. Es gab 2012 mal den Versuch, über sorgfältig ausgearbeitete Konzepte zu einer Legalisierung von Pyrotechnik zu kommen. Da gab es Gespräche mit dem DFB, die einseitig aufgekündigt wurden durch den DFB, was zu einer extremen Enttäuschung geführt hat und in der Folge zu einem deutlichen Zunehmen von pyrotechnischen Vorfällen in den Kurven. Und da könnte man eine ganze Reihe an Vorfällen mehr nennen. Und ich erlebe es in der Tat so, und ich kann ja tatsächlich auch nicht für irgendwelche Fangruppierungen sprechen und schon gleich gar nicht für Ultragruppierungen. Ich erlebe das auch von der Außenwahrnehmung. Aber mein Eindruck war, dass sehr, sehr viel passiert ist von Seiten der Fans, die immer wieder einen Tritt gegen Schienbein von den Verbänden dann abgekriegt haben. Und irgendwann war die Enttäuschung einfach mal so groß, dass das Ganze halt auch in die andere Richtung ausgeschlagen ist. Und das heißt nicht, dass ich alles für gut heiße. Natürlich halte ich es für extrem notwendig, dass die Fanszenen sehr selbstkritisch umgehen mit ihren Verhaltensweisen. Und ich finde aber, wenn man sich die Vorfälle jetzt am Wochenende anschaut, die Spruchbandaktionen, die da gelaufen sind, dann fand ich das einen extrem reifen Umgang mit der Thematik. Und ich glaube, daran sieht man auch ein Stück weit, wie reif diese Kurven tatsächlich sind und wie sehr da auch nicht nur die Bereitschaft, sondern auch die Fähigkeit da ist, sich selbstkritisch mit bestimmten Verhaltensweisen auseinanderzusetzen, aber eben auch konstruktiv in den Dialog reinzugehen oder überhaupt ja sich konstruktiv aufzustellen. Und ich glaube, das müsste der DFB wahrnehmen. Und dann darf man, glaube ich, aber auch nicht vergessen, wir reden hier von Fanszenen. Wir reden nicht von irgendwelchen hochbezahlten Verbandsfunktionären, die nach bestimmten Regeln laufen, sondern es ist immer noch was selber Organisiertes. Es ist eine Subkultur, die Ultraszene. Es ist eine vielleicht auch Jugendkultur, die Fanszenen. Da darf man vielleicht auch nicht so Ansprüche stellen wie jetzt an einen Verband wie den DFB oder die DFL. Aber ich sehe es mitnichten so, dass von den Fans keine Bereitschaft vorhanden ist. Aber es liegt auch nach meiner Auffassung ganz klar am DFB, jetzt auf die Fans zuzugehen und jetzt wirklich auch richtig ernst zu machen und es deutlich zu machen, dass man gewillt ist, wirklich am eigenen Verhalten auch was zu ändern.
Wir haben vorhin über Kollektivstrafen gesprochen und ich möchte da nochmal drauf zurückkommen. Was ist aus Ihrer Sicht, Frau Fumaniak, problematisch an den Kollektivstrafen?
Es ist ungefähr alles. Das geht damit los, dass das System der Kollektivstrafen was ist, was eigentlich in einer aufgeklärten, fortgeschrittenen Rechtsordnung überhaupt nichts verloren hat. Es geht darum im Ergebnis, dass eine Gruppe von Menschen bestraft wird für das Verhalten Einzelner. Und dieses Prinzip, finde ich, ist durch nichts zu rechtfertigen. Das finde ich von Grund auf ablehnenswert und hochkritikwürdig. Es führt letztendlich im Ergebnis auch dazu, dass genau das Gegenteil von dem erreicht wird, was erreicht werden soll. Und ich glaube, das kann man sich ganz leicht vorstellen. Wenn in einer Fankurve, ich überspitze es jetzt mal ein bisschen, 20 Leute Pyrotechnik zünden, und weil es das wiederholte Mal ist, dann aber 3000 Fans nicht das Stadion betreten dürfen, dann ist, glaube ich, die Hoffnung des DFB, dass diese 3000 Fans dann beim nächsten Mal alles tun werden, um Pyrotechnik zu verhindern. Aber genau das wird nicht passieren. Das kann ich Ihnen definitiv versichern. Und ich glaube.
Aber wäre das nicht der bessere Weg, wenn man immer davon spricht, dass die Kurven sich selbst reinigen können?
Nein, aber der Witz ist, Die Kurven, die tun das. Also ich glaube, das verkennt so ein bisschen diese ständige Forderung, wie vernünftig und wie kritisch und selbstkritisch die Fankurven tatsächlich, so wie ich sie jedenfalls erlebe, untereinander auch diskutieren. Da wird mitnichten jedes Fehlverhalten gefeiert oder gut geheißen, sondern da wird sich sehr gestritten, da wird sehr stark ausgehandelt, wo die Grenze des Erträglichen ist, wo die Grenze dessen ist, was die anderen noch mittragen können, wollen oder wozu sie noch bereit sind. Da finden ständige Diskussionsprozesse statt. Und ich glaube, das darf man nicht außer Acht lassen. Aber solche Kollektivstrafen, die führen in aller Regel dazu, dass sich der Unmut eben nicht gegen die eigenen Leute richtet, die das letztendlich zu verantworten haben, sondern gegen denjenigen, der die Kollektivstrafen verhängt, nämlich dann den Verband.
Aber was soll der Verband bzw. auch ein Veranstalter denn tun, wenn er zum Beispiel keine Pyrotechnik im Stadion haben möchte, weil es gefährlich ist, oder weil er keine Beleidigung haben möchte, weil es eben für gewisse Personen eher abschneidend ist? Was soll er denn dagegen dann tun, wenn das immer wieder eine gewisse Anzahl von Fans, nicht nur einzelne, nicht alle, sondern halt irgendeine Gemengelage dazwischen, wenn das immer wieder auftaucht?
Das, was was im normalen Strafrecht passiert. Im normalen Strafrecht, da geht es darum, die Schuld einer einzelnen Person festzustellen und diese einzelne Person dann zu sanktionieren, nämlich den Schuldigen. Und nicht den Vater oder den Kumpel, weil er vielleicht zufälligerweise nebendran gestanden ist oder weil er nicht rechtzeitig irgendwie was gesagt hat. Und darum geht es. Also das müsste meines Erachtens nach viel, viel stärker in den Fokus genommen werden, zu sagen, wir gucken gezielt, dass wir uns an denjenigen wenden, der tatsächlich ein Fehlverhalten an den Tag legt.
Aber das ist ja oftmals auch deswegen nicht möglich, weil es Solidarisierungseffekte unter den Fans gibt und dann zum Beispiel sich vermummt wird und alle machen mit, oder es gibt Fahnen oder Banner, unter denen man sich dann verstecken kann für eine kurze Zeit, und dann ist die Gruppe halt vermummt und man kann es nicht mehr nachvollziehen. Also deswegen nochmal die Frage, ist dann nicht trotzdem auch entweder die Pflicht von den Fans, die dort dann im Block stehen, sich dann sofort aktiv dagegen zu wenden und den 10, 20, 30 Leuten zu sagen, nein, das wollen wir nicht, dieses Verhalten wollen wir nicht. Oder wenn sie es nicht tun, müssen sie halt damit rechnen, dass es irgendwann dazu führen kann, dass halt gar keiner mehr von dem Verein reinkommt.
Aber warum verlangen Sie jetzt im Rahmen eines Fußballspiels von einem Menschen mehr, als von ihm im normalen Leben verlangt wird? Im normalen Leben wird auch nicht verlangt von Ihnen, dass sie permanent aktiv durch die Gegend rennen und jeden anzeigen, der sich möglicherweise falsch verhält, ja, der irgendwie falsch parkt. Und müssen vielleicht auch mal dazu sagen, dass die Verwendung von Pyrotechnik in der Regel keine Straftat ist, sondern als Ordnungswidrigkeit geahndet wird. Deswegen das Beispiel mit dem Falschparken. Aber im Fußballstadion wird es plötzlich erwartet. Und da finde ich, da liegt schon mal der ganz grundlegende Fehler, zu sagen, ihr müsst jetzt alle ganz aktiv da dagegen sein, euch dagegen wehren, euch gegenseitig verpetzen oder aktiv dagegen vorgehen. Im normalen Leben wird es von Ihnen nicht erwartet, und warum bitteschön im Fußball?
Glauben Sie, dass die Kollektivstrafen, beziehungsweise gibt es denn für eine Einzelperson vor einem zivilen Gericht, sage ich mal, eine Möglichkeit, gegen eine verbandsseitig ausgesprochene Kollektivstrafe anzugehen, eben weil es eigentlich nicht in unserem Rechtssystem so vorgesehen ist? Oder schlägt Verbandsrecht da sozusagen das normale Recht?
Relativ schwieriges Thema, das Verhältnis ordentliche Gerichtsbarkeit zu Verbandsgerichtsbarkeit. Und ich glaube, man muss halt zunächst einfach auch mal feststellen, dass die Verbandsgerichtsbarkeit sich tatsächlich bewegt im Verhältnis Vereine und Verbände, also die dem Verband zugeordneten Vereine haben sich diesem Verbandsstrafensystem sozusagen unterworfen. Und der einzelne Fan ist davon letztendlich nur mittelbar betroffen, indem er dann nicht ins Stadion darf, wenn der eigene Verein jetzt zum Beispiel einen Zuschauerausschluss gegen sich gelten lassen muss. Und grundsätzlich geht es natürlich dann auf dem Wege der ordentlichen Gerichtsbarkeit dagegen vorzugehen. Aber das ist ein extrem langwieriger Weg und auch nicht ganz unproblematisch. Deswegen wird es in der Praxis dem einzelnen Fan nicht sonderlich viel nutzen.
Glauben Sie, dass Kollektivstrafen vom DFB bald wieder abgeschafft werden?
Ich kann es nur hoffen.
Frau Breit, ich habe noch zwei Fragen. Wir haben es vorhin so ein bisschen angerissen. Ich würde da einmal noch mal drauf eingehen. Und zwar geht es so ein bisschen um das Bild von den Fans bzw. von den Ultras in der Öffentlichkeit. Glauben Sie nicht, dass das, was am vergangenen Wochenende beim Spiel Hoffenheim gegen Bayern passiert ist, dass das den Ultras nicht sehr viel Rückhalt dann wieder gekostet hat, für die vielleicht von der breiten Gesellschaft tatsächlich mehrheitlich auch eigentlich gerne unterstützten Themen, die Sie angesprochen haben, Korruption, was wir da alles an Schlechtigkeit im Fußballbusiness erleben, aber dass durch solche Aktionen der Rückhalt verloren geht für die Ultras?
Ich bin mir da unsicher, ob das so gewesen wäre, wenn es nicht diese Wahnsinnsbetroffenheit bei auch Rummenigge gegeben hätte und diese, für mich war das eine Inszenierung einer Gegenposition mit deutlich besser ausgestatteten Machtmitteln bei diesem Spiel Hoffenheim-Bayern. Und ich frage mich, ob die Aufmerksamkeit denn überhaupt die gleiche gewesen wäre, wenn das eben nicht so inszeniert worden wäre. Also wir hatten schon andere Spieltage, das waren auch Protestspieltage, wo auch teilweise schwierige Spruchbänder, ich sage gar nicht, dass ich alle Spruchbänder für gut heiße, die es so in Fußball-Deutschland gibt. Da gibt es auch durchaus diskriminierende Spruchbänder. Es gibt Spruchbänder, die sind weit entfernt von meinem guten Geschmack. Aber deswegen weiß ich das nicht, ob man sich überhaupt hätte auf die Situation vorbereiten können. Also so rum würde ich es gerne lieber fragen. Also plötzlich hat der DFB hat die Spielregeln nach meiner Ansicht geändert, ohne Bescheid zu sagen, dass sie geändert sind. Das heißt, es konnte ja auch gar niemand darauf reagieren. Also dieser Drei-Stufen-Plan wurde jetzt ja auch wieder zurückgenommen, war nicht geeignet für Beleidigungen, war ursprünglich für rassistische Vorfälle gedacht, war in Deutschland ein einziges Mal in meiner Kenntnis angewendet worden und das nicht in der ersten und zweiten Liga. Das heißt, es wurden neue Spielregeln festgelegt, mit denen ich ja vorher keine Chance habe, auch umzugehen. Also dadurch finde ich die Frage berechtigt, aber trotzdem schwierig zu beantworten. Wenn wir jetzt aufs jetzige Wochenende schauen, die Spielregeln waren klar, also jetzt zumindest vorübergehend, weil ich würde sie nie etablieren wollen, weil sie immer noch sehr, sehr unsicher sind und auch der DFB da nicht eindeutig ist, sondern zugesagt hat, das nochmal in den Klärungsprozess zu definieren. Aber dieses Wochenende war klar, was die Situation sein wird und sie haben sehr hervorragende Spruchbänder in den Kurven gehabt. Also ich war jetzt in Freiburg im Stadion, wir haben ja ungefähr einen Spruchband-Marathon gemacht und ich glaube, es gab noch viele, viele gute weitere Ideen, was man da hätte draufschreiben können, weil man wusste, was jetzt die Situation ist und wie man auf sie reagiert. Und letztes Wochenende war mir nicht klar, was die Situation ist. Und ich glaube auch vielen anderen nicht. Und das haben ja auch die vielen Erklärungen gezeigt und auch die glücklicherweise dann ab Sonntagmittag differenzierte Berichterstattung in den Medien.
Über einen Akteur haben wir noch gar nicht gesprochen, den möchte ich einmal noch mal kurz ansprechen, die Vereine. Wir haben immer über Verbände und Fans gesprochen, aber die Vereine spielen ja eigentlich fast noch eine wichtigere Rolle, weil sie näher dran sind und ja auch teilweise dann auch von den Strafen dann ja auch direkt betroffen sind. Frage an Sie beide, welche Rolle müssen die Vereine oder können die Vereine jetzt in dieser Situation spielen? Vielleicht auch als so eine Art Brücke zwischen Verbänden und Fans.
Ja, ich sehe da durchaus die Vereine in der Verantwortung. Das haben jetzt ja auch Vereinsverantwortliche betont. Manche Vereine haben sich auch bereits sehr gut positioniert und sich auch eingebracht sozusagen in das Feld.
Werder Bremen und Union Berlin zum Beispiel genau, relativ zum Beispiel. Schnell.
Ja. Und ich glaube, man kann da, man muss die Vereine mit reinnehmen. Die Vereine haben das lokal erprobt, manche besser, manche weniger. Aber im Dialog zu sein, über die Fankultur vor Ort Bescheid zu wissen, was dort wichtig ist, in Aushandlungen zu gehen. Und das muss ich natürlich auch sozusagen dann auf nationaler, bundesweiter Ebene zeigen. Und ich glaube, dass man auch das immer ein bisschen verkürzt betrachtet, in der DFL sind schlicht in Anführungsstrichen die Vereine organisiert. Das heißt, es ist nicht, da oben ist der Verband und da unten sind die Fans, sondern ich glaube, die Vereine, und das machen sie ja auch gerade, darin möchte ich sie sehr bestärken, müssen ihre Position in diesem umstrittenen Feld finden und können da sicherlich auf wertvolle Erfahrungen zurückgreifen, die zur Verfügung stellen. Was ich dort auch noch betonen will, ist, wir haben eine sehr gute hauptamtliche Fanarbeit in Deutschland und da bin ich gleichermaßen irritiert bis betroffen, dass die als Expertinnen und Experten, die auch noch bezahlt werden, dafür Expertinnen und Experten zu sein, anscheinend überhaupt nicht in den Blick genommen werden. Sowohl jetzt bei den Verbänden, aber auch in der Berichterstattung kam mir das so vor, als ob die außer Acht gelassen werden. Und auch auf diese Expertise, glaube ich, muss man zurückgreifen. Und da gibt es viel Wissen dazu, was in der Vergangenheit schiefgelaufen ist und was vielleicht, was ich vorhin meinte, mit kreativer Angebote für einen Dialog und auch herauszuarbeiten, was ein Mehrwert sein kann. Angesprochen auf die Vereine würde das bedeuten, Vereine könnten sagen, warum funktioniert es denn bei uns lokal? Was ist bei uns lokal anders als bundesweit? Und was können wir daraus lernen und wie können sich auch Vereine proaktiv mit einbringen, da zu einer Verständigung beizutragen?
Frau Fomaniak?
Also ich sehe es auch so, dass es an sehr vielen Vereinen mehr oder weniger gut funktionierende Kommunikationsstrukturen gibt zwischen der Vereinsebene und den Fans. Teilweise funktionieren die wirklich sehr hervorragend, teilweise funktionieren sie so mittelprächtig. Ich glaube, woran es aber scheitert, das ist, also das, was auf lokaler Ebene oft ganz gut klappt und ganz gut funktioniert, das dann wirklich zu übertragen auf die Verbandsebene. Und da fehlt mir manchmal der Wille oder vielleicht auch die Bereitschaft der Vereine, sich ein bisschen mehr für ihre Fans einzusetzen. Also wirklich die Interessen, die lokal ausgehandelt wurden, dann auf der Verbandsebene dann weiterzutragen und einzubringen und zu sagen, bei uns funktioniert das aber, wir wollen das aber gerne so und so laufen haben und denken, das kann auch auf einer übergeordneten Ebene klappen. Und da würde ich mir tatsächlich mehr Engagement von den Vereinen wünschen, was eben nicht heißt, dass es durchaus Vereine gibt, wo dieses Engagement sehr gut da ist.
Und mit diesem Wunsch beenden wir das Sportgespräch. Das war Angela Fomaniak, Fananwältin, zusammen mit Helen Breit, Sprecherin des Fanzusammenschluss Unsere Kurve. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer können Sie dieses Sportgespräch auch nochmal in einer Zusammenfassung nachlesen auf deutschlandfunk.de/sport. Mein Name ist Maximilian Rieger und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.